Freifahrt.
Als Fußgängerzonen in Deutschland eingeführt worden, in den 70er Jahren, wie groß der Streit war, von wegen, hier kommt keiner mehr zum Einkaufen, ne, keiner mehr parken und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Sondern das Gegenteil ist der Fall gewesen. Es waren mehr Leute, die jetzt tatsächlich plötzlich in der Stadt waren und eingekauft haben. Also ich denke, dass man manchmal einfach Dinge dann eben auch umsetzen muss. Und dass man diesen anderen Angeboten, sei es Fahrräder mit breiteren Fahrradspuren, sei es Carsharing, sei es sonstigen Sachen, einfach auch eine Chance geben muss, indem man ihm Rahmenbedingungen schafft.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Hey, schön, dass du mal wieder reinhörst. Nachdem ich letzte Woche eine kleine Pause eingelegt habe, mache ich diese Woche mit einer Spezialfolge weiter und erhöhe die Gästeanzahl direkt auf 3. Wobei ja diesmal ich eigentlich der Gast war bei dem Mobility Roundtable von Katja Diehl, Don Dahlmann und Christina Kunkel. Dieses Mal wurde ich freundlicherweise eingeladen, das Gespräch mit meinem Blick durch die Brille der Mobilitätskultur und der Mikromobilität zu ergänzen. Alle drei sind führende Stimmen in der öffentlichen Debatte um die Mobilitätswende. Katja Diehl ist bekannt durch das One-Woman-Media-House und die Kommunikationsberatung namens She Drives Mobility, welche sie nutzt, um das Thema Diversität und New Work zu verknüpfen mit einer neuen Form der Mobilität. Das alles mit einem gleichnamigen Podcast, mit allerlei geschriebenen Beiträgen und als gefragte Rednerin. Don Dahlmann blickt in der Runde schon am längsten auf die Mobilitätswelt und gehört zu den führenden Experten, wenn es um das Thema Mobilität der Zukunft geht. Als Journalist und Mobilitätsexperte ist er in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs wie Katja und bringt nochmal den Fokus der Elektrifizierung, autonome Fahrzeuge und Smart Cities und die wirtschaftlichen Fragen rund um diese Themen mit ein. Christina Kunkel ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung für alle Themen rund um das Auto und die Mobilität. Sie ist bekennende Autofahrerin, auch in der Münchner Innenstadt, und benennt darüber hinaus klar und deutlich, welche Gefahr für sie das Fahrradfahren und auch E-Scooter aufgrund mangelnder und ungeschützter Fahrradwege sind. Unter anderem dieses Spannungsfeld und darüber hinaus die Elektromobilität und die Hürden der Akzeptanz thematisiert sie in ihrer journalistischen Arbeit bei der SZ. Angefangen von der Überführung der Kaufprämie in ein Konjunkturprogramm inklusive der roten Karte für Verbrenner sprechen wir darüber, wie eine Mobilitätsprämie aussehen könnte. Was diese mit Mobility as a Service zu tun hat und welchen Betrag wir vier pro Monat für eine Mobilitätsflatrate ausgeben würden. Wir diskutieren über E-Scooter ein Jahr nach ihrer Ausrollung auf deutschen Straßen und was sich in Sachen Akzeptanz, Integration mit anderen Angeboten und Infrastruktur getan hat. Ich freue mich auf die nächste Runde und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem fachsimpelnden Mobility Roundtable mit Katja Diehl, Don Dahlmann und Christina Kunkel.
Genau. Und wir haben uns schon mal in ähnlicher Runde zusammengefunden. Damals habe ich mit Don und Christina noch über die Abwrackprämie, die im Raum hing, mich unterhalten. Und das war jetzt ja alles, ehrlich gesagt, ich hab zum Ende wirklich gezweifelt, ob es jetzt kommt oder nicht. Dann an dem Tag, wo es dann entschieden wurde, war das ja irgendwie um 11 Uhr abends. Und da habe ich gedacht, nee, ich kann das jetzt nicht einfach wegpacken. Ich muss jetzt gucken, was passiert. Und sie haben es ja auch sehr spannend gemacht, weil sie es gefühlt mit verteilten Rollen gelesen haben. Frau Merkel hat was gesagt, Herr Söder hat was gesagt. Und ich habe immer nur gedacht, was heißt das jetzt? Und wir haben uns ja gesagt, nach der Abwrackprämie treffen wir uns nochmal, sprechen erstens darüber, was heißt denn das jetzt überhaupt auch, und nehmen vielleicht auch die ersten Beobachtungen auf. Und Sebastian Hofer ist neu dabei in unserem elitären Zirkel.
Ich bin entzückt darüber. Danke für die Einladung.
Deswegen noch, wie du halt kurz nervös, was du einfach vorstellst, damit die Leute wissen, warum du hier bist und mit welcher Expertise.
Ja, sehr gerne. Sebastian Hofer ist mein Name. Ich glaube, meine Perspektive und Expertise ist vor allem eine neue Mobilitätskultur. Und da fokussiere ich mich sehr gerne auf kleine Fahrzeuge, nämlich die im Bereich der Mikromobilität. Und vor allem auch so Fragen des Mobilitätsbudgets, Mitarbeitermobilität, also den Hebel zu nutzen. Wie kann man Unternehmen dabei unterstützen, Mobilität anders zu begreifen und ihren MitarbeiterInnen zu helfen, sich anders fortzubewegen? Ich habe bis letztes Jahr noch bei der Hamburger Hochbahn gearbeitet und dort ein Projekt geleitet, wo wir E-Scooter mit dem ÖPNV zusammenhängen gebracht haben, sehr erfolgreich gezeigt haben, dass es als erste und letzte Meile gut funktioniert, und mache seit Ende letzten Jahres, seit Oktober, genau zu sein, einen Podcast namens Freifahrt, wo ich eben auch wöchentlich mit klugen Menschen spreche über diese Frage, wie wir eine neue Mobilitätskultur schaffen können.
Mit uns allen noch nicht, ne?
Jetzt ist quasi die erste Gelegenheit, diese Premiere zu starten, und dann bin ich natürlich entzückt darüber, nochmal bilaterale und individuelle Deep Dive Gespräche zu machen.
Dankeschön. Ich würde gerne mal mit Christina anfangen. Du wurdest im Nachhinein auch für dein klares Statement, ich fahre Auto in der Stadt, bei mir auch gelobt, ne? Also das war halt auch für viele, glaube ich, zwischen uns dreien das Coole an dem Gespräch vielleicht auch, dass wir auch selber unterschiedliche Mobilitätsbiografien mitgenommen haben. Was erreicht dich denn so? Also erstens, wie hast du diese neue Prämie, die jetzt ja ein Konjunkturpaket geworden ist, also eine gesamthafte Geschichte, wahrgenommen, und wie waren so die ersten Reaktionen, die dich erreicht haben nach dem Verkünden von diesem Konjunkturpaket?
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, jetzt so aus Industriesicht war ja am Anfang erstmal so dieses, oh Gott, ganz schlimm und keine Verbrenner gefördert und nicht die große Begeisterung. Wenn man aber jetzt mal genauer hinschaut, wir hatten ja auch dieses Thema Plug-in-Hybride schon diskutiert, die sind ja jetzt eben auch mit drin geblieben in dieser Förderung und profitieren jetzt auch von diesen höheren Prämien. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, was denn so auch die letzten Monate so zugelassen wurde an Fahrzeugen, dann sieht man ja ganz deutlich, dass gerade diese Plug-in-Hybride bei den deutschen Herstellern ganz weit vorne sind und deutlich mehr ausmachen als reine E-Autos. Von daher würde ich jetzt mal sagen, so schlecht lief es jetzt doch nicht für die deutsche Autoindustrie. Was mich jetzt aber so persönlich von Lesern erreicht, ist, dass sehr viele Leser sich offensichtlich beschäftigen mit dem Umstieg auf ein E-Auto, da aber vor ganz unterschiedlichen Problemen stehen, sich schlecht informiert fühlen, auch von den Händlern, von, ja, auch was die teilweise, was BAFA angeht, dass dann welche sagen, ich war beim Händler und es hieß, das Modell wird gefördert, jetzt heißt es aber bei der BAFA, das steht nicht auf der Liste, und Lieferzeiten sind ein riesengroßes Thema. Und halt immer noch dieser Punkt, ja, es gibt einfach für Familien viel zu wenig Angebote, so in dem Kombibereich, Van-Bereich, da gibt es einfach nichts für uns. Das sind so die Sachen, die mich gerade so erreichen. Plus ich kann den Boladen.
Haben wir das nächste technische Problem.
Oh, jetzt wieder. Genau, also ich glaube schon, jetzt geht es, glaube ich, wieder. Okay, also
ja.
Es hat, glaube ich, schon was bewegt, und es beschäftigen sich Leute jetzt mit diesem Umstieg zumindest auf ein E-Auto, wenn man das jetzt mal so sieht, wenn man den reinen Autobereich sieht. Aber jetzt fangen halt so diese Probleme im Kleinen an, wo man
ich
hofft.
Ich habe schon gefragt, ob du immer noch mit deinem Leasingvertrag zufrieden bist, Christina.
Christina hat ja auch schon auf Twitter öffentlich gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, aus einem Leasingvertrag aussteigen zu können und jetzt auf ein E-Auto zu wechseln. Aber das Problem ist, dass ich ja einen Leasingvertrag bei der Audi AG habe, wenn ich das so sagen darf. Und die Audi AG ist mir natürlich nicht ermöglicht, da jetzt einfach so rauszugehen und auf ein E-Auto umzusteigen. Gut, wenn es wahrscheinlich ein E-Tron wäre, würden sie es vielleicht machen, aber da es ja da jetzt irgendwie nicht wirklich ein vergleichbares kleines Modell, zumindest bei Audi, gibt, dann, ja, also.
Der Trend geht auch ganz klar zum Zweitwagen, habe ich gehört.
Ja, genau. Also das ist halt auch noch so ein Punkt. Ne? Ich würde mich freuen, wenn es da Möglichkeiten gäbe, auch schon für bestehende Leasingkunden da aus ihrem Vertrag rauszukommen. Aber gut, ich werde jetzt weiterhin erstmal Verbrenner fahren. In der Stadt.
Wie war es bei dir, Don? Warst du überrascht? Hat es dich überrascht, was jetzt da rumgekommen ist? Oder hat es deine Erwartungen untertroffen, übertroffen, wie auch immer?
Also die Überraschung war sicherlich, dass es keine Prämie für die Verbrenner gab. Auf der anderen Seite habe ich das auch so gewertet, dass es so eine Art Warnschuss nicht nur Warnschuss, sondern auch so eine Art Stoppschild ist für die Autoindustrie, mit der Jammerei so ein bisschen aufzuhören. Denn im Grunde genommen diskutieren wir das Thema Elektromobilität. Wir erinnern uns an die Aussage von Angela Merkel, ich glaube 2010 oder 2011, dass sie bis 2020 eine Million E-Autos auf der Straße haben möchte. Und alle haben genickt in der Autoindustrie, passiert jetzt nichts. Also das Thema ist ja nicht neu. Und das Thema ist auch nicht neu, Verbrauchswerte und CO2-Emissionen, das ist auch nicht neu. Die Hersteller sitzen in den jeweiligen Gremien, auch in der EU, also die reden auch mit, die wissen, was auf sie zukommt. Da gibt es immer die Vorgespräche etc. etc. Also es ist alles nicht neu, aber die Industrie hat halt nichts gemacht. Und hier halt jetzt quasi ein Stoppzeichen zu geben und zu sagen, so geht es nicht weiter. Ihr könnt nicht weitermachen, als wenn nichts wäre und so ein paar Proforma, ein paar E-Autos auf die Straße schieben. Und das dann auch nur in der Frequenz zu machen, wie es euch gerade passt und beliebt, das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Symbol, eben auch, was da die Politik gesetzt hat, was die Große Koalition gesetzt hat, nämlich zu sagen, ihr müsst euch bewegen, ihr müsst was verändern. Und wir geben euch schon die Hilfen, also wir fördern die ganzen Krempel, wir bauen die Infrastruktur aus, es wird nochmal zusätzlich Geld reingesteckt in die Infrastruktur. Ladeinfrastruktur etc. etc. Also es wird ja eine ganze Menge Geld vom Staat ausgegeben und auch den Herstellern, auch im Bereich noch von anderen Sachen wie jetzt Forschungszuschüsse und so weiter, zugesteckt. Aber es passiert halt nichts. Und diese Lieferfristen und so weiter sind ja ein Symbol auch dafür, dass eben einfach die Hersteller sich zu langsam und nicht schnell genug auf diese Sache eingestellt haben. Und jetzt heißt es halt so, müsst ihr halt gucken, wie er damit klarkommt.
Also so mal kurz so bestes Beispiel, wenn man jetzt sagt, wenn ich heute auf die Webseite von Tesla gehe und sage, ich möchte da jetzt einen neuen Tesla bestellen, ich habe es neulich mal gemacht, da stand, glaube ich, August als Liefertermin. Das heißt, die würden es jetzt hinkriegen, mir innerhalb von 2 Monaten ein Auto vor die Tür zu stellen. Wenn ich jetzt aber ein anderes E-Auto möchte, dann heißt es teilweise halt dieses Jahr auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich was, wo man auch sagen muss, liebe deutsche Autoindustrie, also nicht nur die deutschen, sondern auch asiatische Hersteller teilweise, das kann halt so nicht wirklich funktionieren. Und man muss sich dann schon wundern, warum da nichts möglich ist, schneller zu liefern.
Das hat was damit zu tun, dass die Industrie generell, also nicht nur die deutsche, sondern auch andere, aber die können halt nicht so skalieren. Also die bestellen halt bestimmte Mengen vor, zum Beispiel Batteriezellen und so weiter. Es gibt natürlich auch einen Engpass auf dem Markt. Tesla hat den Vorteil, dass sie ja quasi selber herstellen, zusammen mit Panasonic. Und dann auch noch zusätzlich auf dem Markt einkaufen können, wenn sie mehr brauchen. Also haben wir quasi, können viel besser und viel leichter skalieren. Und die andere Industrie oder die anderen Hersteller können das eben nicht. Und es ist natürlich für die auch jetzt schwer zu sagen, hier, wir basteln jetzt hier oder wir bauen jetzt dieses Jahr 50.000 oder 150.000 Autos, wenn sie da nicht verkauft werden. Also dann stehen sie halt rum und die Batterien liegen rum und so weiter. Also das hat auch was mit dieser ganzen Just-in-Time-Delivery und Produktion und sonstigen Sachen zu tun. Und da haben die einfachen im Moment, da sind sie einfach zu träge und können nicht schnell genug handeln, um da was zu machen. Davon abgesehen, haben wir alle gehört, die Softwareprobleme, die es bei verschiedenen Herstellern immer mal wieder gegeben hat, mit unterschiedlichen Bereichen des Fahrzeugs. Auch da gibt es Mängel. Die müssen sich jetzt halt hinsetzen und tatsächlich was tun. Und tatsächlich ernsthaft was bewegen.
Ja, war das denn aus eurer Wahrnehmung etwas, also weil wenn ich genau das, was Christina gerade sagt, wenn ich das so mal bei Twitter reinstelle, kommen immer irgendwelche Ingenieure, die mir erklären, wie schwer Autobau ist. Und warum es die Deutschen halt nicht schaffen. Also die gucken ja immer nur darauf, habe ich manchmal so das Gefühl, so ein bisschen Verständnis zu haben für die deutsche Autoindustrie, weil die ja nun, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Andererseits, genau wie du sagst, Don, es ist jetzt ja nicht seit gestern das Thema, dass da bestimmte Flottenwerte kommen, dass bestimmte Dinge sich verändern, auch wie Autos angeschaut werden. Woher kommt diese Blindheit oder diese Trägheit? Das ist natürlich die Trägheit der Masse, ist mir auch klar, aber irgendwo ist ja wirtschaftlich auch ein Druck dahinter, diese Produkte zu liefern. Und ich habe jetzt auch von einigen gehört, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, die noch nicht mal Liefertermine kriegen. Also wo deutsche Hersteller noch nicht mal in der Lage sind, überhaupt zu sagen, wann was kommt. Also das finde ich relativ seltsam, wenn ich als Laien zumindest auf so ein Geschäft gucke.
Naja, solange ich es dann vielleicht schaffe, demjenigen dann statt einem E-Auto lieber ein Plug-in-Hybrid zu verkaufen oder vielleicht doch nochmal einen Diesel für den nächsten Leasing-Vertrag. Dann ist es ja erstmal ein Plus für mich als Hersteller, muss man ja auch irgendwo sagen. Also es hat ja nicht neu, dass jetzt auch nicht unbedingt alle Verkäufer unbedingt da jetzt sofort auf diese E-Mobilität aufspringen und den Kunden das auch wirklich schmackhaft machen, weil die Erfahrung ist ja einfach, die Leute, wenn sie es probiert haben, finden sie super. Aber erstmal die Leute dazu zu ermutigen, das mal auszuprobieren, das fehlt ja noch. Vielleicht ändert sich da jetzt was, aber natürlich spätestens bei diesem Lieferzeiten-Thema, dann hören halt manche einfach auf und sagen, ja, nee, also wenn ich das Auto erst nächstes Jahr bekomme, dann nützt es mir halt nichts. Also so ging es mir ja auch. Mein Leasingvertrag läuft aus. Ich muss mich dann irgendwie rechtzeitig drum kümmern und wenn es dann halt in dem Moment kein Angebot gibt, ja, dann hat man halt 3 Jahre jetzt wieder einen Verbrenner.
Wie hast du denn da drauf geguckt, Sebastian? Du hast ja nochmal einen ganz anderen Blick, weil du auch andere Schwerpunkte hast in der Mobilität, die du beobachtest. Welche Teile von dem Konjunkturpaket waren für dich überraschend oder welche findest du auch richtig gut?
Naja, ich finde, was mich immer die ganze Zeit schon gewundert hat, ist, dass es ja so ein bisschen für mich 2 Paar Schuhe waren. Auf der einen Seite hätte man ja auch sagen können, das Ziel des Ganzen ist eine Form von Wirtschaftsförderung oder eine Sicherung eines Industriestandortes, einer Branche. Und auf der anderen Seite hat man eine Konsumankurbelung. Und in dem Moment, wo man Kaufprämien auslobt, hat man ja eine Form von Konsumankurbelung, die ja Konsequenzen mit sich bringt. Und wenn man guckt, was jetzt beispielsweise bei der Lufthansa passiert, wo jetzt die Bundesregierung ja Anteile sozusagen erwirbt und damit die Möglichkeit hat, das Unternehmen mitzugestalten, in gewisserlei Hinsicht zumindest, dann halte ich das für eine langfristig sinnvollere Art und Weise, so eine Art von Industrie zu fördern und auch zu sichern. Und die Frage hat sich für mich noch nicht ganz beantwortet, warum nicht das auch eine Möglichkeit gewesen wäre, bei den großen Herstellern in Deutschland, namentlich natürlich dem VW-Konzern, in der Art und Weise zu sichern, dass die Arbeitsplätze gefährdet sind. Weil das ist ja letztendlich das, was dahinter steht. Das eine ist ja quasi, was ihr ja auch gerade diskutiert habt oder was wir gerade besprechen, wie schafft man es, den Switch hin zu einer nachhaltigeren Automobilmobilität? Und das ist natürlich total wichtig und richtig, die zu fördern, weil einfach ein Großteil einfach überhaupt nicht ausreichend mit anderen Mobilitätsangeboten versorgt ist. Insofern wäre es ja naiv zu behaupten, ich möchte jetzt alles umsetzen oder umstellen auf jetzt Mikromobilität oder ÖPNV. Aber die Frage, die ja dabei trotzdem steht, ist, und da halte ich zumindest, um deine Frage zu beantworten, die Förderung für Elektromobilität beispielsweise oder den Ausbau von Ladeinfrastruktur für einen schon sinnvollen, richtigen Schritt in dem Konjunkturpaket, das auch zu berücksichtigen, weil ja eben man ja auch lesen kann, ja auch bei dir, Christina, dass die Zurückhaltung bei vielen Leuten immer noch ist, das Erlebnis des Elektroautofahrens, aber eben natürlich auch die Versorgung durch Ladeinfrastruktur. Also ich glaube, es ist ein mutiger, richtiger Schritt. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch überhaupt nicht erwartet, dass sie den Teil der Verbrenner komplett rausstreichen.
Wie seht ihr das? Wäre das ein Schritt gewesen, so ähnlich wie bei der Lufthansa zu schauen, ob es nicht nur über Kaufprämien geht, sondern über ein bisschen elementarere Dinge, die man hätte tun können?
Dann sag du was.
Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Darf ja nicht vergessen, dass 2 der großen deutschen Hersteller, Volkswagen und BMW, ja familiengeführte Unternehmen sind im Grunde genommen. Daimler ist da nur die Ausnahme. Man hätte da einsteigen müssen. Man darf ja nicht vergessen, die Hersteller haben offiziell ja nicht irgendwie um Staatshilfen gebeten. Kurzarbeit, klar, und es gibt Zuschüsse jetzt beim Verkauf, aber keine sonstigen Geschichten. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt mehr oder auch etwas verändert hätte. Ich glaube, die Lenkungswirkung, die der Staat auf bestimmte Unternehmen hat, selbst wenn man einsteigt, sieht man bei der Commerzbank oder sieht man auch bei der Telekom, die sind relativ gering, werden auch bei der Lufthansa nicht sehr hoch sein. Der Staat hält sich da auch mal mehr oder weniger raus aus diesen Geschichten. Ich denke, wie gesagt, grundsätzlich hat man ein Signal gesetzt und das ist, glaube ich, auch angekommen, was man jetzt so hört aus der Industrie auch. Es ist vielen noch, glaube ich, bewusst, dass man agiler arbeiten muss, um dieses doofe Wort mal zu benutzen, also halt einfach schneller reagieren muss. Man muss die Produktionszyklen verkürzen, man muss anders eventuell Autos denken. Klar, deutsche Ingenieure denken immer alles durch bis zur letzten Schraube. Aber ich glaube, das ist etwas, was so nicht mehr funktioniert, auch schon gar nicht im Massenmarkt und in der Mobilität mehr funktioniert. Ich fand interessant tatsächlich in dem Zusammenhang jetzt die Kooperation zwischen, also so eine Zusammenarbeit zwischen Ford und Volkswagen. wo Ford halt im Grunde genommen die komplette Plattform, also diese MEB, modulare Elektrobaukastenplattform von Volkswagen einkauft für ihre Fahrzeuge, die sie in Zukunft produzieren wollen. Die sparen damit 2 bis 3 Jahre Entwicklungszeit für eine eigene Plattform und sind deswegen in der Lage, jetzt dann auch 2023 oder so damit neuen E-Autos auf den Markt zu kommen. Ford hat es auch deswegen gemacht, weil sie es verpennt haben, also selber eine Plattform aufzubauen und überhaupt in die Richtung was zu machen. Das haben sie komplett verschlafen. Aber es ist eigentlich ein richtiger Weg, das zu tun. Und da was zu machen. Und ich denke, das wird so eine Überlegung, wie man in Zukunft Autos baut und wie man sie schneller bauen kann, also wer schneller auf den Markt bekommt, um auch diesen sich schneller ändernden Umständen zu entsprechen. Ich glaube, das ist Zukunft, oder das gibt zumindest mehr Zukunft für die Industrie.
Was man natürlich überhaupt nicht angepackt hat, ist ja die Mobilität zu verändern. Also das Einzige, was wir jetzt gerade anpacken, ist ja so ein bisschen wieder diese Antriebsdebatte. Also auf den Kunden runtergebrochen, wird ihm erleichtert, Plug-in-Hybride oder halt, wenn dann lieferbar, auch Elektroautos zu kaufen. Wir haben uns im letzten Gespräch über die Mobilitätsprämie unterhalten. Also eigentlich darüber nachgedacht, warum nutzt man das Geld nicht zumindest systemoffen, dass man für alle eine gewisse Incentivierung bereitstellt, also auch wenn ein Lastenrad anstelle eines Autos angeschafft wird oder ähnliche Dinge. Es ist einfach verschwunden, das Thema, oder?
Ja, das ist ja genau das Thema. Also das ist ja genau die Fragestellung, die man ja in dem Kontext, auf die ich ein bisschen hinaus wollte. In dem Moment, wo man jetzt explizit sagt, man fördert den Kauf von Autos, dann hat man natürlich im Idealfall einen Wandel hin zu mehr Elektromobilität gefördert. Aber bis halt weiterhin änderst du halt keine Mobilitätskultur. Und die Mobilitätskultur, das ich damit meine, ist im Prinzip auch eine Art von Ausverhandeln von multimodaler Mobilität. Denn was wir jetzt ja gerade aktuell sehen, um so ein bisschen den so einen kleinen Umweg zu fahren, ist ja beispielsweise durch das Thema Corona-Bike-Lanes und die temporären Fahrradwege, die jetzt entstehen, vor allem ja in Berlin, dass dort eine Form von Platzaufteilung stattfindet und die Diskussion sofort auftaucht, so ja, wir brauchen jetzt überall Fahrradwege und überall müssen wir jetzt 3, 4, 5 Meter breite Fahrradwege haben. Wenn man sich das mal anguckt, dann ist es aber gar nicht unbedingt notwendig, sondern oft hilft beispielsweise, wie in Amsterdam, gibt es auch nicht überall Fahrradwege, sondern oft hilft ja beispielsweise, dass du durch ein Ausverhandeln von dem Miteinander auf der Straße eine andere Kultur schaffst. Das heißt, die Autos sind natürlich weiterhin relevant und auch ein sinnvoller Bestandteil des Ganzen. Aber man lernt ja sozusagen dieses Ausverhandeln und die Multimodalität der Mobilität nur erst dann, wenn es mehr von der anderen Seite gibt. Und diese andere Seite fördert man natürlich durch beispielsweise Kaufprämien, um eben teilweise sehr, sehr teure Lastenfahrräder beispielsweise und vor allem elektroangetriebene Lastenfahrräder oder auch Pedelecs und S-Pedelecs geeignet subventioniert. Und ich finde auch, kann ich dir nur beipflichten, Katja, dass die Form von offener System- oder halt Antriebs- oder fahrzeugunabhängiger Förderung, dass das etwas gewesen wäre. Und ich fände es tatsächlich interessant, auch heute mit euch ein bisschen darüber zu reden, wie denn so eine Mobilitätsprämie fair aussehen könnte.
Ich glaube auch schon, dass es Möglichkeiten gibt, da auch politisch, dass man bessere Rahmenbedingungen schaffen hätte können, auch wenn man wieder mal die Autohersteller sieht, weil es gab ja diese Versuche, wie zum Beispiel Moja oder jetzt, es gab ja auch von Bosch eben diesen E-Roller-Verleih, der jetzt auch wieder eingestellt wurde. Moja hat auch Probleme und das Ding ist ja immer, die Hersteller sagen, naja, sowas lohnt sich für uns nicht. Genau wie dieses Joint Venture Daimler BMW mit Carsharing etc. Das ist ja immer so, es lohnt sich nicht. Und da, glaube ich, wäre es schon möglich gewesen, einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, wo man sagt, okay, wir fördern das so, dass für die Hersteller vielleicht auch ein größerer Anreiz besteht, da dran zu bleiben und diese Sachen auszubauen und dass die Leute dann einfach sagen, okay, man nutzt das öfter, ob das jetzt Unterstützung auch ist, dass man sagt, okay, es ist günstiger oder ich glaube, da gäbe es schon Möglichkeiten, weil diese Konzepte von Moja, wir haben auch letztes Mal über Clever Shuttle diskutiert, wo man sagt, das sind eigentlich super Konzepte, die funktionieren, aber wenn natürlich man den Firmen, die dahinter steht, dann immer wieder die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, aber es rentiert sich für uns nicht, dann ist es halt auch sehr schnell abgewürgt irgendwo. Und ich weiß nicht, ob man da nicht noch bessere Chancen hätte, da was zu ändern.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass die Wertigkeit die falsche ist. Sorry, Don. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach ein anderes, genau was du sagst, Christian, ein anderes Rahmensystem eigentlich brauchen, um wirklich was zu machen. Denn ich höre jetzt schon wieder von einigen, die teilweise Clever Shuttle, Moja, wie auch immer, nutzen, dass ihnen das so unsicher ist. Also es hat schon wieder in die Leute, die es jetzt gewagt haben, diese Dienste mal zu nutzen, so eine Unsicherheit reingebracht, ja, was ist denn dann bei der nächsten Krise oder wenn es Volkswagen nicht gut geht, wenn ich jetzt meine Mobilität umstelle und diese Produkte verschwinden. Plus, dass dieses Rentieren eine große Ungeduld, finde ich, auch mit sich bringt. Also da kann nachher, ja, vielleicht gehen wir nochmal auf dieses ein Jahr E-Scooter in Deutschland auch nochmal ein. Das ist ja Wahnsinn, was die alles in einem Jahr erreichen sollen. Ne? Das ist so ein Druck. Und dann sage ich mal, Leute, das können wir alles diskutieren, wenn wir das private Auto auch mal angucken. Aber alles singulär zu betrachten, hilft vielleicht auch nicht weiter. Aber ich hatte die unterbrochen, Don.
Ja, alles gut. Ich glaube, bei Moja gibt es schon spezielle Probleme. Ich glaube, die Idee, irgendwie einen VW-Bus zu nehmen, den per Hand umzubauen, hübsch auszustatten mit Holz und allem Möglichen und dann in die Stadt reinzusetzen und zu hoffen, dass man inklusive der Umbaukosten dann damit wahnsinnig viel Geld verdient, das ist von Anfang an eine Idee, die zum Scheitern verurteilt war. Das muss man einfacher gestalten. Und da war Clever Shuttle, oder ist Clever Shuttle, ist da schon, oder auch der Bergkönig in Berlin, da schon die bessere Idee, um das günstiger hinzubekommen. Ich gebe dir völlig recht, du sagst, dass man die Dinge nicht so singulär betrachten soll. Ich habe das gerade bei der letzten Runde auch schon gesagt. Ich glaube, man muss es halt mehr als ganzheitliches Konzept betrachten. Also das heißt, ich muss irgendwie mir als Stadt überlegen, welche Mobilität will ich anbieten. Und welche Anbieter habe ich dafür oder welche Möglichkeiten habe ich dafür? Ich habe meine privaten Autos, die sind sowieso immer da, aber was gibt es sonst? Und was können diese neuen Angebote ersetzen? Also wo kann ich sie einsetzen? Und Corona ist jetzt eine besondere Situation, wo Leute zumindest jetzt mal für eine Zeit lang Angst hatten, sich in die U-Bahn zu stellen oder in den Bus zu stellen. Aber wenn ich so die Partys draußen sehe, glaube ich, ist die Angst dann mittlerweile auch vorbei. Aber man muss es halt zusammenpacken. Also wo kann ich einen Car-Shuttle-Dienst so einsetzen, dass er zum Beispiel eine gute Ergänzung für den ÖPNV ist? Also wo kann ich den ÖPNV ein Stück zurückfahren und dafür einen Shuttle-Dienst einsetzen? Wo kann ich E-Scooter einsetzen? Wo machen sie am meisten Sinn? Wo kann ich das Carsharing dann eben auch mehr einsetzen? Also wenn ich das so mache, wie jetzt die Französe in Paris, die Bürgermeisterin, und ich streiche 60.000 Parkplätze in der Innenstadt, mache den Rest dann nur frei für Carsharing oder sowas, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Dann steigen die Leute auch automatisch um. Und genau das ist das, was ich ja schon die ganze Zeit immer sage, seit Jahren, ist, du kriegst die Leute nicht aus dem Auto, wenn du sagst, guck mal, da ist ein anderes Auto oder da ist ein E-Scooter oder sonstiges, sondern du musst sagen, ist nicht mehr. Kannst nicht mehr reinfahren. Und ich habe im Zuge von Recherchen auch mal viel gelesen über die, also schön in das Spiegelarchiv einsteigen, das ist ja offen, als Fußgängerzone in Deutschland eingeführt worden in den 70er Jahren, wie groß der Streit war von wegen, hier kommt keiner mehr zum Einkaufen, ne, keiner mehr parken und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Sondern das Gegenteil ist der Fall gewesen. Es waren mehr Leute, die jetzt tatsächlich plötzlich in der Stadt waren und eingekauft haben. Also ich denke, dass man manchmal einfach Dinge dann eben auch umsetzen muss und dass man diesen anderen Angeboten, sei es Fahrräder mit breiteren Fahrradspuren, sei es Carsharing, sei es sonstigen Sachen, einfach auch eine Chance geben muss, indem man ihm Rahmenbedingungen schafft, mit denen sie existieren können. Und das Endziel ist ja, dass wir ein bisschen weniger, also nicht alle Autos in der Stadt raus haben wollen, das wäre Quatsch, aber dass wir weniger Autos in der Stadt haben wollen, dass wir dadurch mehr Platz haben für alle, die in der Stadt leben, also mehr Platz auf den Straßen, auch einfach wenn du hier die Parkplätze bei mir in der Straße wegnimmst, dann können die Restaurants sich vergrößern etc. Also das, was ja auch jetzt teilweise in Paris und anderen Städten, auch in New York passiert ist, also dieses Wegnehmen von Platz vom Auto, und das gar nicht mal in so einem großen Umfang, sondern einen bestimmten Umfang, nur schafft eben Raum für andere Möglichkeiten. Und das schafft dann eben wieder Anreize zu sagen, ach, was baue ich denn eigentlich ein Auto? Ich benutze das einmal im Monat oder was auch immer. Ich kann auch mit Carsharing unterwegs sein. Dann lohnt es sich auch für die Anbieter.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, es gab ja gerade in Pankow in Berlin eine Umfrage von den Bewohnerinnen in einem Quartier, die wurden befragt, was sie denn
gerne mit dem Runenverkehr machen würden.
Und einfach ausgedrückt gab es ein Drittel der Befragten, die haben gesagt, wir würden ganz gerne mehr Parkplätze haben. Und ein Drittel hat gesagt, ja, weg damit mit den Parkplätzen. Und wir hätten ganz gerne den Platz eben für Grünflächen, für Spielplätze, für Sitzgelegenheiten, Begegnungsflächen und so weiter. Das heißt, wir haben da ja offensichtlich eine Art von Zielkonflikt. Wir haben dort ja jetzt schon quasi eine Unterscheidung zwischen der einen Seite, die sagt, wir behalten am Status quo fest und das ist natürlich jetzt nichts Neues. Es zeigt halt nur sehr, sehr schön anhand so einer Befragung, was da für ein Zielkonflikt da ist. Und das Beispiel von Anne Hidalgo aus Paris ist natürlich fantastisch, weil sie als einer der ersten sehr, sehr mutig vorangeht und tatsächlich eine riesengroße Anzahl von Flächen plant, umzuwidmen. Und ich glaube, genau das ist nämlich die Notwendigkeit in dem Kontext, dass man mutige, auch politische Entscheidungen braucht, um eben eine Veränderung anzustoßen.
Ja, und ich finde das Wort Zielkonflikt, weil ja auch gerade jemand sagt, genau das ist es, Zielkonflikt. Ich finde immer schwierig, dieses Wort, weil ich habe entweder ein Ziel oder ich habe kein Ziel. Ne? Also ich glaube tatsächlich, das kriege ich bei meiner Arbeit bei Door-to-Door jetzt natürlich auch mit, dass da auch gewisse Diskussionen entstehen, wo wir auch sehr offen mit umgehen. Und dass ich glaube, dass das einfach, was Don gerade gesagt hat, es muss gestaltet werden und irgendwer muss es tun. Und das ist die Kommune und das ist die Stadt. Und ich glaube, dass da bestimmt ganz viele Menschen sitzen, die das auch wollen. Und dass jemand wie Felix Weißbrich, der ja mal Förster war, glaube ich, auch einen ganz anderen Zugang hat. Der ist ja derjenige, der mit Changing Cities da jetzt die Pop-Up-Bike-Lanes macht. Ich glaube, es braucht einfach Leute. In Wien ist es die Birgit Hebein, die ist kommt aus dem sozialen Bereich, war Sozialarbeiterin. Wir brauchen einfach dann doch wieder diese Diversität. Weil ich glaube tatsächlich, hättest du vor 15 Jahren jemanden in Deutschland gefragt und ein Auto gezeigt, wie so ein SUV jetzt heute aussieht. Ich hasse das Wort SUV, aber ich habe auch kein besseres. Ich glaube, sie hätten auch nicht gesagt, ja klar, fahren wir das in 15 Jahren. Und genauso muss es, glaube ich, dieses Zurücknehmen geben und die Leute erstmal erleben lassen. Ich mag nämlich, was in Europa oft passiert, diese einjährigen Modellversuche, wo den Leuten gesagt wird, wir machen das jetzt mal ein Jahr, ihr erlebt, was es bedeutet. Und wenn euch das dann so schlimm geht, dass ihr sagt, wir wollen das doch wieder zurück, wie es vorher war, dann machen wir das auch. Ich glaube tatsächlich, wenn du jemanden fragst, brauchst du mehr Parkplätze und er hat ein Auto und er ist wie ich gestern mit meinem Mietwagen eine Stunde durch Eimsbüttel gefahren, weil ich mich nicht in eine Feuerwehreinfahrt oder irgendwo anders hin, ich platze. Natürlich wird er dann sagen, ja, ich brauche Parkplätze, weil meine Mobilität ist ja so. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, kommt man halt nicht weiter. Nur die Frage ist, und da sind wir wieder bei dieser Mobilprämie und bei den politischen Rahmenbedingungen, wie schaffen wir überhaupt diese Momente, aus den Spurrillen rauszukommen? Weil das fällt wirklich vielen schwer. Ich habe heute in einer Vorlesung in Coburg, virtuell geht das ja heute alles, und ihr glaubt nicht, wie oft wir über Knoflacher gesprochen haben. Ich weiß nicht, ist er schon 80? Der ist G-Zeug, der hat doch dieses Auto nachgebaut, um zu zeigen, ich bin ein Mensch, aber bin in der Größe von einem Auto unterwegs. Und der wird gerade wieder überall als Experte, der ist auch mit diesen Studierenden unterwegs, mit seinen altersweisen Worten mittlerweile, aber er sagt auch seit 50 Jahren wahrscheinlich dasselbe. Und deswegen glaube ich tatsächlich, was Anne Hidalgo macht, was die Superblocks in Barcelona zeigen, wir müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen. Also ich habe lange auch an die Vernunft gedacht, aber ich glaube, das wird nicht, wir brauchen irgendwie Rahmenbedingungen.
Ja, wenn ich da die Gelegenheit ergreifen darf, so ein bisschen mit meinem Einblick in Prozesse in städtischen und eben auch kommunalen ÖPNV-Umgebungen. Ich fand es tatsächlich erstaunlich, wie dort das Thema nicht siloübergreifende Arbeit nach außen hin vermeintlich dargestellt wird, aber nach innen hin tatsächlich schwierig ist. Und das ist gar nicht nur unbedingt jetzt auf den ÖPNV gemünzt, sondern natürlich auch vor allem auf die Player, die draus mitspielen wollen. Die Art der Kombination ist ja, glaube ich, ein wichtiges Instrument. Und wenn man beispielsweise beim Thema Scooter, hast du ja schon angesprochen, hat Tier, einer der Anbieter aus Berlin, hat jetzt mit Mannheim, mit den Stadtwerken, so ein Kombipaket rausgegeben, wo man dann, wenn man den Ökostromtarif bucht, kriegst du dann, glaube ich, 4 Freifahrten pro Monat obendrauf. Das ist mal so ein erstes Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Und es ist irgendwie frappierend, dass es in Deutschland, ich weiß nicht genau, ob es schon mehr gibt mittlerweile, aber wahrscheinlich an einer Hand abzuzählen ist, wie viele Kombinationen es aktuell gibt, diese Form von Kombi-Tickets oder Kombi-Angeboten zu ermöglichen. Und das spricht halt dafür, dass auf der einen Seite seitens des ÖPNVs dort wenig Offenheit existiert und auch keine technische Möglichkeit. Viele haben ja gar nicht wirklich die Möglichkeit, E-Tickets anzubieten für Kunden draußen. Auf der anderen Seite aber auch die, ja, so ein bisschen Innovationsfeindlichkeit, um das Wort mal zu nennen, gegenüber neuen Angeboten. Und das ist genau das, was wir brauchen, nämlich eine Art von Offenheit gegenüber diesen Kombinationen, weil erst dann wird da ein Schuh draus. Ich sehe da immer noch nicht so richtig die Offenheit zu kooperieren miteinander. Vor allem, wenn man, auch das hast du auch vorhin schon erwähnt, das Beispiel der Now-Gruppe, also Daimler und BMW, die Verbindung, die sich jetzt ja auch eine eigene, im Prinzip eine Bastion bauen, was sehr gut ist gegenüber Google oder Uber, um halt ein Gegengewicht darzustellen an europäischer Mobilitätslandschaft. Also alles großartig. Aber was die machen, die sind auch seit über einem Jahr verschanzt in ihren Corporate-Höhlen, um halt die Weltlösung zu bauen. Und so richtig ist es ja auch noch nicht gezündet. Und ich wundere mich manchmal teilweise schon. Und da nochmal ein drittes Beispiel in die Runde zu werfen. Christina, du hast ja vorhin von Coop gesprochen, also von dem Bosch-Scooter-Teil-Service. Ich fand das tatsächlich, da will ich mal eine Lanze brechen für Emmy, weil die es nämlich schaffen, auf eine super, super kleine und ja, auf eine sehr agile Art und Weise und überhaupt nicht prätentiöse Art und Weise einen Service auf die Beine zu stellen und der halt gut funktioniert, der offensichtlich profitabel genug ist, dass sie immer noch existieren und das Ganze im Prinzip aus ihrer WG-Küche heraus entwickelt haben und weiter managen. Deswegen zeigt sich, dass man nicht vielleicht immer ein Premium-Angebot braucht, sondern lieber erstmal was baut, was wirklich Nutzer, Nutzerinnen draußen wirklich im Alltag hilft.
Eine kleine Verteidigung jetzt zur Now-Gruppe noch. Seit ein paar Tagen kann man zumindest in der FreeNow-App jetzt auch E-Scooter buchen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Marke es ist, ob es Tier oder Boy oder
irgendwas. Boy.
Boy, genau. Also zumindest.
Klugscheißer-Modus aus.
Ja, deswegen sage ich, ich war mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie jetzt zumindest jetzt schon mal so einen kleinen Versuch gestartet, wie erfolgreich das ist, lässt sich jetzt noch die Frage. Ich bin ja immer noch der große Fan von diesem Mobilitäts-Flatrate, dass man einfach sagen kann, ich zahle im Monat so und so viel Euro und das können dann auch durchaus irgendwie ein paar hundert Euro sein, wenn man jetzt mal überlegt, was ein Auto kostet. Und dafür kann ich aber wirklich all diese Services einfach nutzen. Und ich sage, ich möchte von da nach da fahren. Was habe ich für Möglichkeiten? Und dann zeigt mir meine App einfach an. Du kannst jetzt hier den Scooter nehmen. Du kannst hier mit dem Shuttle-Service fahren. Oder hier mit dem Bus. Und das wäre für mich eigentlich der Punkt, wo ich auch sagen würde, dann würde ich mein Auto abgeben. Das ist wirklich so. Das wäre für mich der Moment, wo ich sage, okay, dann bin ich mir sicher, ich brauche es nicht mehr. Also ich möchte es nicht mehr haben, sagen wir es mal so.
Aber ist es nicht faszinierend, dass ausgerechnet jetzt FreeNow damit beginnt, Scooter zu integrieren und das Ganze nicht auf einer Ebene höher, nämlich auf ReachNow, also ehemals Movil, passiert. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, warum dieses Subprodukt sozusagen jetzt multimodal wird.
Now we got a Nerd Talk.
Ich dachte, das ist das Ziel von heute gewesen.
Das haben sie auch super gut geschafft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann immer stand, wie kann man My Taxi. Ja. Mal, ist es jetzt Reacher? Ist es Channel?
Nee. Freedom.
Also ich weiß, um auch nochmal Klugscheißerinnen-Modus. Also ich wurde ja gerade gefragt, das ist VOI, V-O-I. Also das kennt vielleicht auch nicht jeder. VOI ist jetzt anscheinend damit drin. Ich weiß es von Tier, weil ich die auch im Podcast hatte, dass sie wirklich da immer versucht haben, direkt an die Kommunen ranzugehen. In München sind sie in der MVG-App, heißen aber nicht mehr Tier, sondern MVG-Scooter. Ich glaube, die haben Nextbike als Bike-Sharing. Also in München hast du das auch. Da ist Door-to-Door dann auch der Isar-Tiger. Also alle Labels sind MVG, weil ich glaube, das ist auch nochmal was, Christina. Man braucht auch den Vertrauensmann, Frau vor Ort. Ne? Also wenn die Münchner MVG-Label irgendwo draus sehen, hat das schon, glaube ich, auch wenn man sonst vielleicht mit Bus fährt, aber es ist zumindest was von vor Ort. Da kann ich auch hingehen, mich beschweren. Ich komme nicht ins Callcenter oder wie auch immer. Und ich glaube auch, was du auch geschildert hast, wir brauchen eine Kopfentlastung. Ich will mich doch nicht jedes Mal, wenn ich irgendeinen Weg vor mir habe, mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen, was jetzt am besten wäre, sondern ich will eigentlich ein Stück weit Sichtbarmachung. Also ich glaube, die meisten Produkte kennen, also wer kennt die außer uns, die ja Nerds sind?
Ja.
Da würden einige, glaube ich, staunen, was es alles gibt. Mhm. Auch in welchen kleineren Städten es vielleicht auch sogar schon Dinge gibt. Weil zum Beispiel Cambio ist ja auch bundesweit, ist eher aus diesen Vereinsstrukturen und so weiter entstanden. Carsharing, was eher kommunal funktioniert. Und das ist sowas, wo ich glaube, dass da diese Feindschaft oder was auch immer da empfunden wird, eigentlich falsch ist, weil die Auffindbarkeit ist das Wichtige. Und wenn du dann ein cooles Produkt hast, wie so ein Emmy, und das wird auch gefunden, dann wird es auch genutzt, oder? Wie sieht es unser Techie-Don?
Ich hab grad mal gezählt, was ich an Apps auf meinem Handy habe.
Wir wollten alle mal unsere Apps zeigen, was wir haben.
Na, ich hab einfach mal jetzt nur mal die gezählt, die ich tatsächlich dann auch regelmäßig nutze. Also jetzt nicht alle, ich habe da noch Lime und andere Geschichten mit drauf, aber halt, oder Hive habe ich sogar noch mit drauf, da den Dienst von Daimler, den es noch nicht gibt. Aber, oder zumindest nicht hier. Aber tatsächlich, ich hatte denn die Frage auch von Bekannten vor gar nicht allzu langer Zeit, der meinte, so, ich will mein Auto verkaufen, du kennst dich doch aus. Was bin ich hier in Berlin, ich benutze es eh nicht, was muss ich denn, welche App muss ich mir denn runterladen? Das war von Einzahlen die Rede. Ja. Welche App muss ich mir denn runterladen, damit ich jetzt in Zukunft ohne Auto nicht entgegenkomme? Und dann habe ich, ja, also überhaupt kein Problem, du musst runterladen. Und dann waren wir dann irgendwie so bei 12, 13, 14 Apps irgendwie, die man eben runterladen muss, damit man eben alle E-Scooter hat, damit man die ganzen Carsharing-Dienste hat, damit man die Taxidienste hat, BVG hat, Yelby und so weiter, das alles gibt. Ja. Und dann bist du halt plötzlich so bei 15, 16 Apps und dann meinte, Moment mal, runterladen. Dann muss ich mich bei jedem Einzelnen anmelden mit meiner Kreditkarte. Dann muss ich bei denen, wo ich ein Auto miete oder wo ich einen Scooter, E-Motorroller miete, muss ich auch noch meinen Führerschein irgendwie. Wenn alle gut geht, alles elektronisch, aber das kostet halt Zeit, das kostet Geld. Naja, Geld nicht, aber doch, Geld kostet auch die Anmeldung, je nachdem, wo man sich anmeldet. Also das dauert halt einfach alles, bis ich das überhaupt mal geschafft habe. Es ist ein Wochenende beschäftigt, das einzurichten. Und dann, wir wissen alle, wie das ist. Ich meine, ich mache das seit 2012 mit Carsharing, und für mich ist das alles normal, aber man muss sich erstmal damit zurechtfinden. Ja, wie ein neues Auto, in das man sich reinsetzt. Da muss man auch erstmal gucken, wo sind denn eigentlich alle Schalter. Klar, man weiß, wie man Auto fährt, aber wo alles ist und wie die Abmeldung, sondern das muss man erstmal alles lernen. Und dieser Lernprozess ist einfach, der dauert eben auch. Und viele Leute sagen, ach, na, also, ich habe jetzt keine Lust oder keine Zeit, mich mit zu beschäftigen, ich nehme dann doch lieber das Auto. Und das ist eben auch so ein Hindernis. Movil, die Idee, die Daimler da mal hatte, zu sagen, wir machen eine App und in dieser App machst du nämlich nicht nur, also kannst deine Route planen von A nach B. Und die Grundidee war ja wirklich, dass ich hier von Berlin, wo ich wohne, Prenzlauer Berg, jetzt zu meinen Eltern nach Bonn fahre, dann muss ich da irgendwie hinkommen. Also muss ich erstmal zum Zug kommen, dann muss ich den Zug nehmen, dann muss ich vom Zug dann wieder woanders hinkommen. Also dass diese ganze Route einmal durchgeplant ist und auch in einer App bezahlt wird. Also das heißt, ich muss nicht noch die BG-Navigator aufmachen und da noch oder mir lokal jetzt von irgendwas runterladen, sondern ich buche das über die App, das Buch bezahle ich über die App und dementsprechend ist es dann auch, die geben das dann weiter an ihre Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten und ich habe mit nichts was zu tun. Und das ist das, was du am Ende ja für, oder das wäre ja das große Ziel, was wir am Ende der Mobilität haben wollen. Nämlich eine App, die dann die Dienste untereinander verknüpft, miteinander verbindet. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, weil jeder auf seinen Freunden sitzt. Und ihr hattet eben mal das hübsche Thema E-Ticket. Das ist ein Verzweiflungsthema in Deutschland. Anders kann man das nicht bezeichnen. Da sitzen die seit 2004, glaube ich, zusammen in einer Kommission mit 320 Verbänden, treffen sich halbjährlich.
Beste Voraussetzung für richtig fortschrittliche, schnelle Arbeit.
Genau. Und die kriegen es ja noch nicht mal hin, eben ein E-Ticket zu entwickeln oder eine App zu entwickeln, die halt angepasst ist auf die ganzen sehr, sehr komplexen Tarifsysteme. Ich meine, jeder, der mal irgendwo in Frankfurt oder in München oder in Bonn oder sonst wo vor dem Ticketautomaten gestanden hat, weiß, was Verzweiflung ist. Und das kannst du ja auch keinem mehr zumuten, ganz ehrlich.
Aber da gibt es auch schöne Lösungen wie den Fair-Tick, also beispielsweise luftlinienbasierte Tickets einfach losfahren und anhand der Distanz quasi bepreist zu werden. Also ist ja nicht so, als gäbe es da nicht irgendwie Ansätze, dieses verrückte Tarifsystem zu.
Auch in der Schweiz fast komplett, ne? Oder?
Genau, in der Schweiz, richtig. Ja, und auch in Deutschland gibt es schon ein paar Piloten.
München auch.
Da hat es ja auch, diese Touch and Go hat es ja auch gegeben von der Bahn, ne? Dass du quasi da über NFC rein rausgehst und so weiter. Hat nie so richtig funktioniert, lustigerweise haben sie mittlerweile auch alle abgebaut, diese ganzen Dinger wieder. Aber wie gesagt, natürlich ist es nicht so leicht, aber es kann zumindest, also so ein Touch and Go-Ticket ist natürlich schwierig, von der Technik her zu installieren. Aber dass ich eine App habe, in der ich halt ein Ticket also mein Ticket kaufen kann, wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre oder in Hamburg daneben mit dem HVV fahren muss und nicht nochmal extra eine App runterladen muss etc. Das sollte wohl nicht so schwierig sein.
Ja, es sollte nicht schwierig sein, vor allen Dingen insofern nicht, wenn jeder bei seinen Kernkompetenzen bleibt. Also wenn Software von Software-Expertinnen gebaut wird, Verkehre von den Leuten, die das können, weil ich mit der Innensicht von Verkehrsunternehmen, die ich ja gewinnen durfte, die haben das immer total verlacht. Also da wollte jeder eine App. Eine Zeit lang wollte jeder eine App. Weil das irgendwie State of the Art, da kam dann immer eine Beratungsputze, es hat immer 50.000 Euro gekostet. Hauptsache das Logo von dem Unternehmen ist drauf. Das war immer ganz wichtig. Wo ich immer gesagt habe, ja, aber es ist doch irgendwie am Ende egal, wie die eure Tickets kaufen und wo die Tickets zu finden sind. Aber du merkst halt wirklich, ich hoffe, also ich glaube auch, dass es mittlerweile ja auch ein bisschen was her, dass es schon weitergegangen ist. Aber da sind natürlich auch Menschen, die eine gewisse Art von Verkehr auch inhaliert haben, der jetzt seit 20, 30 Jahren, dass die meisten Einnahmen über Schülerverkehre und ich weiß nicht was kommen. Und die werden jetzt mit so einer Digitalisierung konfrontiert. Dabei drucken die morgens noch Excel-Tabellen aus, welcher Bus, welcher Fahrer, so ungefähr. Also das ist ja auch irgendwie so was ein Gap ist von Kommunikation, weil auch da könnten ja Unternehmen rein. Und ich habe eher das Gefühl, dass man sich gegenseitig was verkaufen will, dass es kleine Könige und Königinnen sind, die ihre Pfründe auch gesichert haben wollen. Aber wenn doch am letzten Knopf sozusagen der Umsatz zählt, dann ist doch die Freigabe eigentlich das Natürlichste der Welt.
Eine Frage, die mich noch interessieren würde mal in die Runde, wäre, wo wir schon von dem Mobilitätsbudget, von dieser einen App, was wärt ihr denn bereit, pro Monat auszugeben für die komplette Mobilitätsfreiheit?
Naja, gut, wenn ich jetzt rechne, was ich jetzt für mein Auto ausgebe, plus zusätzlich einzelne Fahrten, die ich ja trotzdem mache, eben mal mit Clever Shuttle, mit ÖPNV etc., finde ich es nicht unrealistisch zu sagen, 300, 400 Euro im Monat. Also wenn man wirklich mal rechnet, wenn man ein eigenes Auto hat, was das an Kosten verursacht, jeden Monat, glaube ich, wäre es nicht übertrieben zu sagen, okay, wenn ich damit wirklich kostenlos Bahn fahren kann, also ich rechne dann auch Fernverkehr natürlich mit ein, dass ich dann auch sagen kann, okay, also entweder, keine Ahnung, ob ich jetzt einen Mietwagen kriege oder ob ich halt damit auch zu meinen Eltern fahren kann, weil das gehört für mich ja dann dazu. Wenn ich da rechne, okay, wenn ich das einmal im Monat machen würde, was das jetzt kosten würde, finde ich, ja, also finde ich jetzt 400 Euro nicht zu hoch gegriffen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es ist auch die Größe, ist auch doch die Größenordnung. Es gibt doch diese Mobilitätsbudget irgendwo in Schweden oder so. Irgendwo gibt es es doch in der Stadt. Und ich glaube, das ist doch da diese Größenordnung, die die nehmen. Also die nehmen schon 500 Euro oder sowas. Also das ist nicht zu hoch gegriffen.
Ich bewege mich ein bisschen anders in Berlin. Und ich mache viel zu Fuß und viel mit dem Fahrrad. Und von daher, ich habe meine Mobilitätskosten, ehrlich gesagt, noch nie so ausgerechnet. Ist jetzt in Corona-Zeit ein bisschen mehr geworden, weil ich mehr Carsharing benutzt habe. Und eben nicht öffentlichen Nahverkehr genutzt habe. Aber ich glaube, ich wäre mit 150 bis 200 Euro schon dabei. Also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich hier in der Stadt im Monat normalerweise ausgebe. Aber dann hätte ich halt eine Fahrkarte für die gesamte Stadt und ein paar Stunden Carsharing oder was auch immer. Und damit wäre ich dann schon ganz zufrieden. Aber das läuft so bei mir in dem. Bei mir ist es wirklich ein bisschen niedriger als bei den meisten Menschen.
Man kann es ja auch abstufen. Also es ist ja nicht gesagt, dass dann auf einmal jeder Mensch jetzt auf einmal 500 Euro für Mobilität bezahlen muss. Sondern natürlich kann derjenige, der sowieso kein Auto hat und der weiter eigentlich sich nur hier in der Stadt bewegen will und halt sagt, okay, vielleicht möchte ich ja jetzt nicht nur ÖPNV haben, sondern halt auch noch ein Leihfahrrad und mal einen Shuttle-Dienst, wenn ich irgendwo hinfahre, oder mal ein Carsharing-Auto, wenn ich zum Baumarkt will oder so, dann muss der natürlich gerne 500 Euro bezahlen. Nur einfach jetzt mal zu sagen, wirklich um ein Auto, das man hat, abzuschaffen für Fahrten in ganz Deutschland, finde ich wirklich, ja, würde ich auch sagen, 400-500 Euro nicht viel.
Ja. Sehe ich genauso. Das ist ja auch was, finde ich, das habe ich ehrlich gesagt an der Bahncard 100 auch genossen, dass ich einfach eingestiegen bin. Ich weiß nicht warum, aber man wird auch immer so getriggert, Spartickets dann kaufen zu wollen, oder keine Ahnung. Und dann dauert das Meeting doch wieder länger, dann ist es zugebunden und keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe da ganz schön viel Geld auch einfach so verballert, weil ich diese Tickets dann nicht mehr nutzen konnte. Aber irgendwie ist das ja geil, 19 Euro. Und das war halt mit der Bahncard 100 echt eine Erleichterung. Ne? Du hast das Ticket immer dabei. Es ist gültig, also du hast auch immer die Gewissheit, du fährst legal. Dann die Anbindung an den Nahverkehr, das hat für mich schon relativ viel abgegolten. Und das sind ja, weiß ich nicht, 4.000 dann im Jahr, wenn du da noch zurechnest. Also Carsharing hat tatsächlich bei mir abgenommen durch die Ride-Pooling-Angebote, weil dieses Park-Suchverkehr, das ist mir echt das Geld wert, dass ich einfach aussteige und die Karre nicht parken muss. Also das war wirklich, da habe ich gemerkt, da ist mir Zeit was wert. Und das ist ganz lustig bei uns dreien jetzt allein schon, so wie wir reden. Was uns wichtig ist, ist halt sehr unterschiedlich. Und genau was du sagst, Christina, da bräuchte es eigentlich Abstufungen. Wenn Leute zum Beispiel nur zur Arbeit kommen wollen oder was weiß ich und sonst halt ein Rad haben und zu Fuß, das ist das Low-Budget-Preissegment ist bis hoch hin wirklich, was sie ja jetzt in Österreich auch machen werden, die Bahncard im ganzen Land zu haben. Und tatsächlich, du meinst wahrscheinlich Wim, die oder Sebastian?
Genau. Ja, genau. Ja.
So die Idee von Sampoietan. Ja. Der hat ja die ganz große Vision. Der hat gesagt, du kriegst bei mir im Gespräch hat er auch gesagt, 500, 600 Euro, ja, die ganze Mobilität der Welt. Und ich auch so, okay. Und er so, ja komm Leute, wie oft fliegt ihr denn jetzt wirklich? Also, wenn ihr jetzt wirklich mal euer ganzes Leben lang bezahlt, eigentlich reicht das ja aus. Und dann hast du aber alles, was du willst. Also, ich finde ihn ganz cool, weil er macht so die Grenzen auf, auch im Kopf. Also, dass du dir um gar nichts mehr Gedanken machen musst. Und was das an Zeit spart, was das an Recherche spart. Das merke ich auch immer bei dem Mietwagen, das ist auch nicht viel besser. Da musst du auch eigentlich überall gucken. Klar, Check24 kann man auch benutzen, ist aber auch nicht immer. Das mache ich trotzdem immer noch den Cross-Check. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo die Leute einfach lernen müssen, dass es auch was wert ist, Zeit zu sparen und eine Gewissheit zu haben, die Mobilität auch verfügbar zu haben.
Sebastian, Ich fahre ja hauptsächlich Fahrrad. Also ich habe sozusagen wahrscheinlich hier in der Runde die geringsten, vielleicht battle ich mich mit Don ungefähr in der Größenordnung, die ich ausgeben würde, wenn ich irgendwie mal hin und wieder unterwegs bin mit geteilter Mobilität. Wahrscheinlich wäre ich auch so 150, wäre ich gut mit dabei, mit Sharing-Angeboten. Aber es ist interessant, dass du Sampo erwähnst von Wim, denn ich finde auch super spannend, wie er halt sagt, man braucht halt im Prinzip ein neues Zielbild, da sind wir wieder bei dem Begriff, für Mobilität, denn es ist ja super spannend. Er hat irgendwann mal gesagt, dass Menschen bereit sind, das Geld auszugeben für ein Auto, weil sie es dann nutzen könnten. Es ist ja ein extremer Konjunktiv, für den man Geld ausgibt. Und um wieder den Nerd-Modus aufzumachen, ich hab mal gesehen, ich glaube, das war von der Motorpresse, die haben mal rausgefunden oder eine Zahl von über 330.000 Euro, die wir in unserem Leben für Autos ausgeben. Das heißt, das sind, wenn man es runterbricht, circa 500 Euro, da sind wir wieder, pro Monat, die man ausgibt für ein Auto, um es eventuell nutzen zu können. Und das ist abgefahren. Ich finde das total faszinierend, dass die Marketingindustrie, die Marketingwelt der Automobilbranche es geschafft hat, uns davon zu überzeugen, dass wir so viel Geld ausgeben. Und er spricht ja auch davon, also Sampo, dass wir diese 500 Euro quasi nutzen und sie frei machen oder freisetzen und damit eben Möglichkeiten schaffen. Und dann hat man eben die Möglichkeiten und dann endet die Möglichkeit sehr schnell, wenn man die 15 Apps auf seinem Telefon aufmacht und denkt, oh, really? Tja, und da sind wir wieder bei ÖPNV und Verbindungen mit anderen Sharing-Diensten und die Lösung des Ganzen. Ja, aber ich finde, 500 Euro ist, wenn man das Leuten sagt, 500 Euro pro Monat, dann schütteln die meisten im Kopf und halten einen völlig bescheuert. Aber de facto ist es das, was wir alle im Schnitt, ne, muss man auch mal überlegen. Ich gebe die 500 Euro nicht pro Monat aus. Also irgendjemand in Deutschland gibt schon mal 1.000 Euro pro Monat aus.
Ja, es gab in Berlin jetzt eine Diskussion, was macht man denn eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr und wie finanziert man ihn in Zukunft und was soll man tun? Da gibt es ja unterschiedliche, also eine Kommission, da gab es Vorschläge und so. Unter anderem war ja ein Vorschlag zu sagen, jeder hier in Berlin zahlt, jeder Bürger, zwangsweise quasi. Und dafür ist der ÖPNV dann umsonst. Das heißt, den benutzt man dann umsonst. Ich hatte dann auch schon auch mal neulich mit Kollegen zugegeben, nach dem zweiten Bier dann auch mal die Idee, dann lass uns doch nimm doch den Soli, lass ihn so, wie er ist und sag einfach, jeder Bundesbürger zahlt die Soli-Summe in einen Pott ein für Mobilität, also für den öffentlichen Nahverkehr oder sonstige Geschichten. Es tut dann niemandem weh, du widmest das quasi nur um, nimmst den Leuten nicht noch mehr weg, sondern widmest um und steckst eben das Geld, was du durch den was ja in Soli geflossen ist, steckst du halt dann in Mobilitätsform. Und damit finanzierst du dann eben solche Geschichten wie niedrigere Preise für die Tickets oder Abo-Preise, Ausbau von öffentlichen Nahverkehr, Einführung multimodaler Konzepte und sonstige Geschichten. Ich denke, das sind so Denkmodelle, die man mal ansetzen oder wo man mal ansetzen muss. Und das bedeutet aber auch wieder eben weg von dem autozentristischen Denken, was wir immer noch haben, Auto alles gut, sondern wir müssen hin eben zu einem Denken, wie bewegen, vor allem in Metropolen und Städten, wie bewegen wir uns da. Auf der anderen Seite, ich hatte das beim letzten Mal auch schon gesagt, das Auto wird vom Land nie wegzudenken sein und auch in den etwas weiter ausgelagerten Vororten nicht wegzudenken sein. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch überlegen, wie schaffen wir Knotenpunkte, wie schaffen wir Anschlusspunkte für Menschen, die dann mit dem Auto nicht mehr in die Stadt reinkommen, weil die Städte dann zu sind zum Beispiel, weil sie auch nicht mehr parken können oder sonstiges. Also welche Möglichkeiten bieten wir denen, möglichst reibungslos, dann eben vom Auto zur Arbeit dann, oder von ihrem Wohnort, wo auch immer sie sind, dann zur Arbeit zu kommen. Denn das wird eine große Herausforderung werden.
Und müssen sie noch zur Arbeit kommen?
Ja, ich denke, ich meine, es gibt zwar so diese ganzen Agenturen, die im Moment sagen, irgendwie so, ja, 20-30% aller Büroflächen fallen weg und so, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, gerade die Deutschen mit ihrer Präsenzpflicht in Büros, das wird noch lange dauern, bis da was passiert. Klar, es werden viele geben, die jetzt sagen, könnt auch von zu Hause arbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christina, bei der SZ, ob man da jetzt schon so Angebote gemacht hat oder so, aber ich weiß, bei Springer hat es das auch schon gegeben. Und bei anderen Verlagen, aber Journalismus ist natürlich auch ein bisschen einfacher manchmal, dann kann man auch gut von zu Hause machen. Für verschiedene anderen Bereichen ist es nicht der Fall. Aber so rotierende Geschichten, wie dass man keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern dass man einmal die Woche reinkommt oder zweimal die Woche für Meetings und sonstige Geschichten und dann irgendwo so einen rotierenden Arbeitsplatz hat mit deinem Computer, Laptop, den du dann mitbringst und so, wird es schon geben. Aber das jetzt plötzlich Innenstädte verweisen, weil niemand mehr in der Innenstadt arbeitet.
Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das dass es auch gefährlich werden kann, weil Leute Homeoffice mit mobilem Arbeiten verwechseln. Also es ist ja aber für viele wahrscheinlich wirklich gerade, keine Ahnung, Lebensraum, Liebesraum, Familienraum, Arbeitsraum, alles in einer wirklich sehr engen Situation. Und wenn man da jetzt denkt, das ist dieses Homeoffice, von dem alle immer gesprochen haben, da wird man ja wirklich abgeschreckt. Es geht ja eher darum, ich hatte ja den Tobias Krimtau auch im Podcast, die gehen ja jetzt aufs Land mit ihren Coworking-Geschichten. Also die gucken zum Beispiel auch so Sparkassenfilialen oder Bankfilialen, die es ja überall in den kleinen Zentren auch noch gibt, wo meistens ein Obergeschoss oben drüber ist. Und mit denen zusammenzuschauen, man bietet vielleicht mal was an. Und da haben sie, ich glaube, es war Frankfurt oder auch unter anderem, und da meinte er, da war überhaupt keine Nachfrage nach Coworking, weil es das da einfach nicht gab. Und dann haben sie es einfach mal im Modellversuch gemacht und es wurde nachgefragt. Also man muss halt tatsächlich manchmal auch einfach dieses einfach machen, diese Sachen schaffen, um eine Nachfrage zu generieren, damit die Leute auch merken, es geht auch irgendwie anders. Und da haben zum Beispiel mehrere aus einer Firma gearbeitet, die sonst immer einzeln im Auto gefahren sind und sind nur noch zweimal die Woche, glaube ich, dann in das Headquarter gefahren, haben aber dreimal die Woche diese Wege vermieden, haben Zeit gewonnen, haben Stress weniger gehabt, sind mit dem Rad zu diesem Platz gefahren. Und ich glaube, das ist es halt, auch mit diesen auf dem Land. Das ist auch mal für mich so ein Totschlagargument. Natürlich wird es da weiterhin Autos geben, aber die kann man halt auf der eigenen Solardachanlage dann irgendwie, also da wird ein anderer Kreislauf aufgemacht. Und momentan auch mit dem Ticket in Berlin, dass es Zwangsticket genannt wurde von der Presse, wo ich so sage, das ist doch hier so ein Framing. Warum macht ihr das? Das heißt ja in der Vorlage Bürgerticket, glaube ich. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass manchmal so kleine Worte schon genügen, dass alle auf grellrot gehen und sagen, ja, hier Zwang. Und wenn wir wüssten, was wir alles schon längst Zwangs bezahlen, das ist ja auch nicht wenig. Und das ist vielleicht auch für das letzte Thema E-Scooter ganz interessant. Sebastian, ein Jahr E-Scooter, da geht jetzt gerade auch relativ viel durch die Gazetten, auch relativ viel Bashing mal wieder, wird gesagt, keiner schafft das Auto ab, nach einem Jahr überhaupt keine Erfolgsstory. Wie guckst du drauf?
Naja, gute Frage. Ich finde also was mich gewundert hat, um ein bisschen von vorne anzufangen, in der Corona-Zeit, dass ja die Fahrradmobilität einen extremen Aufschwung erlebt hat, sowohl die Käufe als auch das Bike-Sharing. Da ist ja namentlich Nextbike der Partner von vielen Städten und haben ja auch viele Freifahrten rausgegeben. Und E-Scooter-Sharing war da eigentlich nicht so präsent. Es gab viele Gespräche tatsächlich, die meisten Gespräche von irgendwie Tier und Woi, von denen ich es weiß, in Richtung der Städte und Kommunen. Andersrum gab es das wenig.
Und die Frage, die daraus entsteht, ist, warum existiert diese Art von Vertrauen nicht, diese Art von Partnerschaft vielleicht auch nicht ausreichend zwischen jetzt Kommunen und eben Mikromobilität? Jetzt kann man die Frage stellen, ob das an der Art und Weise liegt, wie beispielsweise amerikanische Anbieter mit so einem Don't ask for permission, ask for forgiveness Ansatz reingehen und halt die Scooter droppen, aber halt wenig Betrieb in der Stadt mit anbieten, was ja vor allem die europäischen Player sehr stark machen, durch mittlerweile auch eigene Mitarbeiter. Diese große Kritik, dass es irgendwie alles von Kickarbeitern gemacht wird, die nachts irgendwie
für einen Hungerlohn die Scooter einsammeln, das stimmt ja einfach nicht mehr. Muss man ja auch mal an der Stelle das Update geben, dass sie da mittlerweile eigene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben und eben auch sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Das heißt, die tun ja sehr viel, muss man ja auch sagen, in der Kürze der Zeit, dass sie einfach ihren Ruf und auch ihr Angebot verbessern und die Kritik lösen. Und die Kritik ist ja allen voran die ich gerade erwähnt habe. Dann das Thema Nachhaltigkeit, sprich, wie lange hält so ein Scooter? Kursieren ja in vielen Köpfen immer noch die 8 Wochen aus Santa Monica, die auch nicht mehr wahr sind, sondern mittlerweile wurden ja auch in einem hohen Zyklus neue Fahrzeuge entwickelt mit austauschbaren Batterien beispielsweise, um eben da auch wieder der Kritik nachzukommen. Und gleichzeitig ist immer noch eine gewisse Verdruss da. Man hört an vielen Stellen, dass eigentlich doch mehr und mehr Gelegenheits-, Spaßfahrten und Touristenfahrten absolviert werden mit den Scootern, sodass ich jetzt so eine gewisse Kluft sehe zwischen dem, was die Anbieter irgendwann mal behauptet haben zu sein, dem, was sie aktuell sind und natürlich auch dem, was sie sein könnten. Und ich glaube, dass die Frage, das, was sie sein könnten, ist die große Frage, die sich jetzt im nächsten Schritt klären wird, wenn sich der Markt konsolidiert, was ja auch schon beginnt, wenn die Anbieter ja, sich vielleicht auch mal neu überlegen, sich neu positionieren, vielleicht einen Gang zurückschalten, demütiger werden und die Städte und die ÖPNV-Anbieter verstehen, was das für einen Mehrwert bieten kann, nämlich die Lücke in ihrem System zu schließen. Dafür ist ja Mikromobilität gut.
Ich finde immer so ein bisschen erstaunlich, dass die E-Scooter so ein bisschen das Schlechte im Menschen hervorbringen. Also bei mir lagen heute Morgen 2 Tier-Scooter in einer Art und Weise am Baum und es hat nicht gestürmt. Also irgendwas passiert da mit den Leuten, dass das, was am Anfang dieses Billig-Plastik-Wegwerf-Ding, irgendwas hat sich da übertragen, glaube ich. Dann tatsächlich, und das Vokabular benutze ich auch, Spaßfahrten. Andererseits, wie viele Spaßfahrten gibt es mit dem Auto zum Bäcker, um jetzt mal das andere Extrem aufzumachen? Also,
oder auf dem Kudamm, einfach nur hin und her fahren. Oder ne?
Also, das hinterfrage ich auch nicht so krass, glaube ich, impulsiv, weil diese Art der Fortbewegung ist halt neu. Und ich hatte euch ja im Vorgespräch gesagt, in Neuseeland und irgendwo noch gab es Befragungen, dass Menschen mit körperlicher Einschränkung tatsächlich E-Scooter sehr viel benutzen. Also Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die auch nicht Rad fahren können. Also es sind ja so manchmal so Sachen, die sich auch auftun, wo vielleicht auch diese Anbieter gar nicht hingeguckt haben, sondern die sich einfach ergeben. Und ich habe das, glaube ich, im anderen Gespräch auch gesagt, in Amerika ist das tatsächlich Taxiersatz für Frauen, die sonst teuer Taxi gefahren sind, abends jetzt aber diese Scooter haben, wo sie keine Angst mehr haben, nach Hause zu laufen, was ja eine langsame Geschwindigkeit ist, sondern die subjektive Geschwindigkeit auf dem Scooter halt anders ist. Welche Ideen hast du denn oder habt ihr auch außerhalb von der Integration in den Nahverkehr? Das hat Boy ja hier in Hamburg damals noch mit dir, Sebastian, gemacht. Da wollte ich eigentlich so ein bisschen so einen Lästerartikel auch schreiben und wir fahren da hin und dann steigen da 4 Leute auf diese Scooter.
Weißt du? Ich habe sie bezahlt. Ich lache, muss ich kurz sagen. Das war alles eingebildet.
Aber ich war echt ich so, boah, da war aber auch eine Abstellanlage. Ne? Also da war was, wo das sauber aussah. Das war eine Haltestelle, wo du Bus, Bahn, ich glaube sogar Carsharing, weiß gar nicht.
Nein, Carsharing nicht. Bus, Bahn und E-Scooter.
Also es war halt erkennbar, dass da... Es
war Park and Ride halt, also quasi ein Park and Ride Parkplatz. Das heißt, Menschen konnten da ihren Privatparkplatz, also Carsharing quasi in, nicht ganz Sharing, aber immerhin in intermodalen Wegen.
Also ist das der Weg? Funktioniert E-Scooter nur so, wenn es irgendwie anders integriert ist?
Ja, total. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese Form von Integration, wie schon gesagt, in Form von Tarifen als auch in sichtbarer Nähe funktionieren wird. Aber auch in Form von eben geordneten Abstellungen. Das war eine Voraussetzung für dieses Pilotprojekt, dass sie eben nicht davon abgestellt werden und damit Gefahr laufen, auch beispielsweise irgendwie in die Schienen zu fallen oder irgendwie in den Eingängen der beiden Bahnhöfe zu landen. Und es hat gut funktioniert. Also ich war auch tatsächlich selber überrascht ein bisschen, dass das so gut genutzt wird. Ich hatte eigentlich vermutet, dass wir da jeden Tag hinfahren müssen und die irgendwie vor dem eigentlichen Eingang wieder an die Ständer hinbringen. Wie dem auch sei, was wir halt gelernt haben ist, darauf will ich hinaus, dass diese Art der Abstellmöglichkeiten funktioniert hat. Und das ist ja auch eigentlich keine Überraschung, denn wir haben ja auch in anderen Bereichen gelernt, dass Abstellmöglichkeiten funktionieren. Und warum sollte das nicht in der Form genauso sein? Sei es Fahrradständer, Autoparkplätze, Parkhäuser, all diese Dinge sind ja gelernte Infrastruktur für eben Fahrzeuge. Und natürlich ist es so, dass auch bei E-Scootern sowas sein muss. Und ist immer noch, ich glaube, in der Schweiz gibt es da erste Aktivitäten, dass da Flächen vor Parkplätzen, vor Bahnstationen gewidmet werden. Düsseldorf hat das mal vor dem Hauptbahnhof gemacht, Frankfurt mit der DB Station Service. Und in Schweden, da wo ja Voi herkommt, wird das in Stockholm auch gemacht, explizit eben mit Racks, also mit Ständern, die genau dafür gemacht sind, eben an sinnvollen Stationen, dass man eben als Nutzer beispielsweise, wenn man zum Bahnhof fährt oder zum Einkaufszentrum oder sonst zu einem Point of Interest, dass man dort eben dann entsprechend Abstellmöglichkeiten vorfindet und lernt, aha, okay, da stelle ich das Ding offensichtlich ab, weil eigentlich finde ich es ja auch blöd, wenn der Scooter quer über den Weg steht, wenn ich oder liegt oder eben am Baum lehnt, was du gerade meintest. Also für mich ist das ein No-Brainer, aber die Frage ist, wie das umgesetzt wird. Und ich bin gespannt, ob Anne Hidalgo in Paris ein paar von ihren 60.000 Parkplätzen nutzen wird für Bikesharing und Scootersharing-Flächen und Abstellmöglichkeiten.
Also soll ich mal die Böse spielen? Also für mich ist immer noch so, für mich erschließt sich dieser Nutzen von E-Scootern in den jetzigen Rahmenbedingungen überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum man das braucht. Also so wie es jetzt im Moment ist, weiß ich nicht, warum man das braucht in der Stadt, wo ich schon glaube, diese Wege, also es ist genau der Punkt, kommt ja, was ersetzt ist. Und da sind ja zumindest, korrigiert mich, wenn es anders ist, alle Befragungen so, dass es größtenteils eben nicht Autofahrten ersetzt. Also dass die Leute nicht sagen, oh, ich lasse das Auto stehen und fahre mit dem E-Scooter, sondern dass sie halt Strecken, die sie laufen oder die sie sonst mit dem Bus gefahren werden oder so, dafür nutzen.
Es sind so ungefähr 10-20% Autofahrten und sonst halt ein größerer Anteil, bis zu 30-40% sind Busfahrten, das stimmt schon.
Genau, also und ich sehe halt auch nochmal, wenn man mir die Rahmenbedingungen anschaut im Moment, zum einen eben diese Abstellfrage, aber auch, wo fahre ich mit den Dingern rum? Also ich meine, ich habe ja schon keine Lust, weil ich es zu gefährlich finde, in der vollen Innenstadt Fahrrad zu fahren. Ich habe auch keine Lust, auf der Straße, finde ich, mit so einem E-Scooter-Ding rumzufahren. Ich finde das echt gefährlich. Und dann noch ohne Helm und alles. Und also ich denke mal so, ich bringe mich ja nicht unnötig in Gefahr, nur für 100 Meter, die ich auch laufen kann oder die ich eben auch mit dem Bus fahren kann. Plus eben genau diese Abstellfrage, dann fliegt das Zeug rum und es ist teuer. Und also ich habe für mich noch überhaupt keinen Sinn gesehen, warum ich mit so einem Ding rumfahre. Und ich bin auch eher so diejenige, die davon genervt ist, dass mir ständig Leute auf dem Gehweg entgegenkommen mit diesen Dingern, dass Leute genau dieses Taxi-Ersatz nachts, ja, die Leute haben was getrunken, sehr viele fahren halt eben auch dann damit, wenn sie irgendwas getrunken haben, was auch nicht Sinn der Sache ist. Ja, also ich bin da tatsächlich nicht so, im Moment nicht so wirklich überzeugt und der große Fan vom E-Scooter, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin da eigentlich so teilweise bei dir, Christina. Ich bin von Anfang an auch kein großer Freund davon, weil ich auch gesagt habe, die Strecken, die ich mit dem E-Scooter fahre, die kann ich auch zu Fuß gehen. Dauert dann halt 10 Minuten oder 20 Minuten länger, aber warum soll ich dafür irgendwie so ein Gerät anschaffen mit Akku und so weiter? Ich habe es aber durchaus in Berlin ein paar Mal benutzt und zwar immer dann, und das ist vielleicht so ein hübscher Use Case dafür auch, wenn ich tatsächlich irgendwann mal ein bisschen, weil ich zu spät war oder irgendwo flott irgendwo hin musste und die Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr zu kompliziert waren. Also ich hätte dann umsteigen müssen, um irgendwo, also quasi so eine Querverbindung zu machen, eine Querspange aufmachen. Und das mit dem Taxi jetzt auch zu lange gedauert wegen Verkehr und so weiter. Da sind die durchaus sinnvoll, was mich dann wieder immer auf den Punkt zurückgebracht hat. Eigentlich in der Innenstadt, ja, machen sie einen gewissen Sinn, um eben bestimmte Querverbindungen herzustellen, die der ÖPNV nicht abdeckt. Aber das kann man ja auch geofencen. Also das kann man ja dann zum Beispiel sagen, in diesen Bereichen dürfen die oder können sie unterwegs sein, in anderen Bereichen, wie auf dem Alexanderplatz, eben dann halt nicht, ne, weil da gibt es genügend ÖPNV-Verbindungen oder sonstige Sachen. Und der andere Punkt ist eben tatsächlich, dass es eben eine Verbindung, also eine letzte Meile Geschichte ist. Also wie komme ich denn zum Bus oder wie komme ich denn zur S-Bahn-Station? Und da ist es halt interessant. Aber da habe ich auch in einem Gespräch mit Voy und Tier, die sagen halt auch, ähnlich wie bei den Carsharern, die haben das gleiche Problem, die sagen, es lohnt sich finanziell nicht, in die Vorstädte reinzugehen. Einfach, weil die dann morgens einmal benutzt werden und abends einmal benutzt werden. Ansonsten stehen die Dinger rum.
Und das stimmt ja nicht, leider. Da habe ich quasi, wenn ich da direkt einhaken darf, festgestellt, dass es eben nicht stimmt. Das ist sozusagen das Coole an diesem Projekt, dass wir bewiesen haben, dass wir eigentlich die Unit Economics, also die Fahrten pro Scooter pro Tag, durchaus in einem sehr ähnlichen, teilweise sogar höheren Bereich als in der Innenstadt liegen.
Das, also wusste ich nicht, finde ich spannende Zahlen.
Da auch wieder, ich gucke bei mir vor die Tür. Ich würde jetzt laufen zur nächsten U-Bahn-Station, 8 Minuten. Bei mir vor der Tür steht nie so ein E-Scooter rum, nie. Also ich hätte nicht mal die Möglichkeit, wenn ich das wollte. Und ich wohne direkt jetzt hier am mittleren Ring. Also hier ist kein E-Scooter, wo ich jetzt einfach mal zur U-Bahn-Station, an der U-Bahn-Station selber und zurück zu mir, ja. Aber nicht von mir jetzt dahin. Also deswegen sage ich ja, also, nö, gibt's gar nicht. Wird aber wahrscheinlich auch keinen Sinn machen.
8 Minuten kann man auch laufen.
Genau, aber so ich weiß nicht, wie viele Leute denn so weit weg wohnen von irgendeinem ÖPNV, dass, also um das halt wieder so, ist ja immer die Frage der Bequemlichkeit, wie weit darf dann der Scooter von meinem von meiner Haustür entfernt stehen, damit ich sage, okay, ich laufe jetzt dahin und fahre mit dem Ding jetzt dann zur S-Bahn oder ich setze mich halt doch jetzt in mein Auto und fahre halt gleich die Strecke mit dem Auto.
Ja, aber ich glaube schon, dass E-Scooter eine Lücke abdecken. Also E-Scooter sind eine durchaus interessante Entwicklung, auch im Bereich der Mobilität. Und ich glaube, dass sie eine gewisse Lücke abdecken. Ich glaube, dass sie noch nicht so richtig ihren richtigen Einsatzort in allen Bereichen gefunden haben. Das suchen die noch. Da wird es sicherlich noch Änderungen in Geschäftsmodellen geben und so weiter. Das sieht man aber auch, dass da viel rumexperimentiert wird. Aber ich glaube, dass die schon eine in der Zukunft auch eine durchaus, nicht wahnsinnig wichtige, aber durchaus wichtige Rolle spielen in der ganzen Verkehrswende. Eben, sind wir ehrlich, weil Menschen faul sind und eben keine Lust haben, zu Fuß zu gehen und dann eben halt schnell auf so ein Ding raufspringen für 1,50 € oder 2 € und dann ist irgendwie gut.
Aber diese Gefährlichkeit, das kann man doch auch nicht verleugnen. Also in dem jetzigen...
Mit dem Fahrrad genauso.
Ja, aber genau, deswegen sage ich ja, ich fahre ja auch hier nicht Fahrrad in der Innenstadt. Ich bin in dem jetzigen System, so wie es halt aufgebaut ist, dass ich quasi mir die Straße mit Autofahrern teilen muss, wenn ich mit so einem Ding unterwegs bin. Nee, also da habe ich tatsächlich wirklich, da ist mir mein Leben zu lieb.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, auch ich finde, es ist so ein bisschen dieses Bild, naja, ich bringe mein Kind mit dem Auto zur Schule, weil zu viel Verkehr ist. Also das ist ja so diese Logik von, das eine bedingt ja das andere. Also die Angst, die du hast, will ich gar nicht in Frage stellen. Und ich finde absolut, dass es Städte in Deutschland sehr, sehr brenzliche Situationen und Fahrradwege fehlen, um dieses Gefühl der Sicherheit auch zu fördern. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um halt ein Mobilitätsangebot auf 2 Rädern, sei es jetzt Fahrräder oder Scooter, langfristig zu etablieren. Das ist eine wichtige Frage, aber die ist infrastrukturell und die ist schwierig zu klären. Aber es ist ja doch paradox zu sagen, ich habe Angst vor, auf zwei Rädern zu fahren, weil ja im Prinzip die Angst kommt ja wahrscheinlich weniger von der Tram, sondern wahrscheinlich mehr von den Autos, die eine Gefahr darstellen mit 50 km/h, weil der Platz nicht da ist, weil man sich mit Fußgängern auf dem Weg betteln würde, oder?
Naja, also es geht wirklich darum, dass quasi es gibt einfach zu wenig Radwege, abgetrennte Spuren. Ich habe ja gesagt, das einzige Mal, dass ich in den letzten 15 Jahren Fahrrad gefahren bin, war in Amsterdam und ich war echt positiv überrascht, weil dann wirklich überall es abgetrennte Bereiche gab und selbst mir, die quasi davor auch seit 10 Jahren kein Fahrrad gefahren ist, trotzdem ich keine Angst hatte, dass mir da irgendwas passiert. Und ich würde auch hier, wenn mein Arbeitsweg durchgehend Radwege hätte, bin ich mir sicher, dann würde ich das zumindest probieren, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber solange das eben nicht so ist und ich weiß, ich muss immer mit Autos zusammen auf dieser Straße unterwegs sein und die Autos wird es ja weiterhin geben, sind wir uns ja einig, sehe ich für mich einfach, mache ich das nicht. Also es ist einfach so.
Ich glaube, die Problematik bei dieser ganzen neuen Mobilität, wenn man es jetzt so nennen will, ist, dass nie Platz im Auto weggenommen wurde bisher. Es wird einfach in ein System, was eh schon viel zu voll ist, noch was gekippt. Und natürlich ist dann das, was noch dazukommt, das, was stört, weil das einfach alles zum Platzen bringt. Und das waren in dem Moment die E-Scooter.
Es fahren ja auch Radfahrende auf Gehwegen und manchmal benutzen Radfahrende nicht die Radstraßen, die es vielleicht gibt. Ich selber habe hier das Niendorfer Gehege, also ich kann schnell beim Hagenbeck Zoo eigentlich auch gut nach Rad fahren, aber da fahre ich auch nicht auf den Wegen, die für mich vorgesehen sind, weil ich so ein Fixie habe, also nicht jetzt Fixie, aber in der Bauart, und da breche ich mir die Handgelenke, wenn ich die nutze. Also manchmal ist ja auch die bauliche Lösung, die es gibt, noch nicht mehr dafür ausgelegt, dass du sie wirklich nutzt, weil gepflegt wurde die Straße, auf der ich fahre. Die wurde, glaube ich, schon wieder zweimal asphaltiert. Und der Radweg ist wirklich so, es ist gefährlich einfach. Und das ist sowas, wo ich glaube, da haben Städte und Kommunen echt verpasst, sich auf diese E-Scooter insofern vorzubereiten. Ja, wohin denn mit den Dingern? Auch das Abstellen von einem Rad ist schon eine Kunst. Also wie lange ich manchmal, also es ist nicht nur Park-Zu-Verkehr, sondern manchmal auch, wenn ich mein Rad anschließen will, wie lange ich da durch die Gegend latsche, bis ich irgendwas finde, wo ich es anschließen kann. Und das sind so Sachen, da sehe ich halt wieder mal, um den Kreis zu schließen, die Städte und Kommunen, die müssen das gestalten. Die können nicht ohne Ziel Mobilität verändern, sondern die brauchen dieses Zielbild. Und dann gibt es auch Konflikte, aber diese Konflikte sind es wert, weil man sagen kann, wir werden aber dahin. So im Moment ist es einfach nur Verwalten von Not und Elend, habe ich so das Gefühl.
Und was ja auch in dem Kontext, glaube ich, wichtig ist zu berücksichtigen, ist, E-Scooter finde ich in der Art und Weise, wie sie gestartet sind und wie sie immer noch sind, auch nicht großartig. Nur um das mal auch auszudrücken, ich bin auch grundsätzlich eher ein Freund von Fahrrädern, weil sie einfach aufgrund ihrer Reifengröße und damit die Sicherheit, die ihr damit einhergeht, auf jeden Fall das sinnvollere Fortbewegungsmittel sozusagen sind im Gesamtkosmos. Gleichwohl der Scooter sicherlich in verschiedenen Hinsichten auch seine Vorzüge hat. Was allerdings, glaube ich, wichtig ist, ist dieser Gedanke von, wo sind wir jetzt und wo wollen wir hin? Wie hilft dann dieser E-Scooter, diese Wahlfreiheit zu ermöglichen? Denn wenn wir von Mobility as a Service sprechen, von diesem Mobilitätsbudget, dann brauche ich ja Alternativen. Und wenn man sozusagen überlegt, jetzt mal die Bedürfnisse, die Wegebedürfnisse auf Basis der Strecken runter zu dividieren und zu überlegen, was habe ich dabei? Habe ich jetzt Gepäck dabei oder nicht? Regnet es? Ja, nein. Habe ich schöne Klamotten an oder sportliche Klamotten? Ist mein Status entsprechend wichtig, wie ich vorfahre? All diese verschiedenen, ja sehr, sehr hochkomplexen individuellen Entscheidungsfaktoren, die mich nachher auswählen lassen, womit ich mich bewegen will, ist der Scooter eben ein Puzzlestück da drin. Natürlich ist die Forderung oder diese Behauptung, wir ersetzen Autos, totaler Quatsch gewesen und damit haben die sich sicherlich ein Eigentor geschossen. Aber im Nachhinein zu sagen, okay, die haben jetzt 10% Autos abgeschafft oder vielleicht ersetzt bei Gelegenheit, deswegen finden wir es doof und deswegen sollen die wieder weg von der Straße, ist halt ein bisschen vermessen. Vor allem führe ich dann ganz gern den Vergleich an, dass der Katalysator beispielsweise 20 Jahre gebraucht hat von der Erfindung bis zur flächendeckenden Einführung in PKWs. Und hier haben wir eine Toleranz von einem Jahr und sagen, na toll, hat nichts gebracht, tschüss.
Schlusswort. Ich glaube, das war wieder ein guter Reigen von Themen. Ich bin einfach gespannt, was jetzt so in nächster Zeit passiert. Also ich war ein bisschen enttäuscht, dass diese Mobilprämie so komplett, es wurde ja noch nicht mal thematisiert, weil das haben ja auch viele von denen, die sich gegen die Abwrackprämie gestellt haben, einfach als Kompromiss in die Öffentlichkeit gebracht. Und das ist einfach für mich so ein Thema, was einfach weggewischt wurde, was ich ein bisschen schade fand, weil tatsächlich sehe ich da auch viel Veränderungskraft, Leute erstmal was ausprobieren zu lassen. Viele wissen nicht, dass in der Bahncard 100 zum Beispiel Nahverkehr mit drin ist. Das sind halt so Sachen, also auch Produktkommunikationsschwächen, die sagen, es kostet so viel Geld. Ich sehe, da kannst du doch in ganz Deutschland fahren. Ja, aber ich fahre ja gar nicht so oft mit dem ICE. Also es gibt auch Leute, die denken, man kann da nur ICE mitfahren. Und das sind so Sachen, wo ich merke, wenn man die Leute das hätte ausprobieren lassen und sei es nur mal 3 Monate, keine Ahnung, jetzt bei Corona ist natürlich hinfällig, aber ich glaube, dass manchmal das auch schon, genau wie bei der E-Mobilität, was du auch sagst, Christina, wenn die Leute erstmal drin saßen, dann denken sie sich, wow, ist irgendwie eine coole Art zu fahren. Aber wenn man es nicht erlebt, dann bleibt man halt auch im Diesel. Treffen wir uns nächsten Monat einfach nochmal wieder.
Genau.
Um das dann auch nochmal. Ich danke euch für eure Geduld mit der Technik. Jetzt haben wir es hier irgendwie so ein bisschen rudimentär gemacht. Ich schicke euch nachher einfach die Aufzeichnung und könnt das verwenden. Ich wünsche euch.
Ich brauche keine Aufzeichnung. Macht, was ihr wollt. Okay.
Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht.
Bis bald. Tschüss. Ciao.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com/freifahrt vorbeischaust, um dir die Möglichkeiten anzuschauen, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer gerne her damit per Mail an podcast@freifahrt.org, gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. Zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön an Max Bless von Audioboutique für das neue Sounddesign. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.